Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
Wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
Wenn ich gehe. Heute zu Gast bei uns Jessica Dörner. Jessica ist selbstständige Logopädin mit einer eigenen Praxis für Erwachsene und Kinder im kurativen und palliativen Bereich. Im Kontext einer guten Palliativcare, die ein interprofessionelles Team verlangt, hat die Logopädie vor allem in den Bereichen Schlucken und Kommunikation einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Kommunikation wie auch das Essen und Trinken sind zwei ganz zentrale menschliche Anliegen, die für Patienten mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung auch oder gerade am Lebensende eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich unterhalte mich mit Jessica darüber, was Logotherapie am Ende des Lebens leisten kann. Anhand von Beispielen aus ihrer Praxis zeigt Jessica uns Möglichkeiten auf, einer Symptomlast bedürfnisorientiert begegnen zu können und vor allem Alternativen für verlorene Fähigkeiten zu finden. Ein Umgang mit der Krankheit und ihren schwerwiegenden Folgen finden. Nicht nur die Begleitung der Sterbenden selbst, sondern auch die Begleitung und Beratung von Zugehörigen ist ein Aufgabenbereich der Logopädie in der Palliativcare. Nicht zu vergessen, die Begleitung und Beratung im logopädischen Kontext auch von Fachkräften. Ich bin Corinna und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo Jessica. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Du bist Logopädin und ich finde das Feld unheimlich spannend in der Palliativversorgung, weil ich aus der Kinderhospizarbeit, wir hatten eine Logopädin dort, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist diese Therapieform noch relativ selten in der Palliativarbeit vertreten. Du nickst jetzt, ja. Also wenn du magst, genau. Stell dich doch gern mal vor und erzähl uns ein bisschen, was du machst, wo du herkommst.
Ja, mein Name ist Jessica Dörner, genau, hast du schon gesagt. Ich bin 37 Jahre alt und ich komme aus dem nordöstlichen Zipfel Deutschlands wahrscheinlich. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ganz oben in der Nähe der Ostsee und bin beruflich in einer Kleinstadt tätig, in Torgelow. Habe da meine logopädische Praxis seit, ich gehe jetzt ins 13. Jahr. Mhm. Ich habe ein Studium absolviert in Rostock damals, habe dort den Bachelor gemacht und habe mich danach dann gleich selbstständig gemacht. Als Logopädin bin ich mit allen Störungsbildern, die man in der Logopädie findet, bin ich tätig. Das ist die Sprache, das Sprechen, die Stimme und auch das Schlucken. Und es sind Kinder im Alter von 3. Meine älteste Patientin hatte ich damals in dem einen Beitrag auch gezeigt, ist 93 Jahre alt. Also das, die Altersgrenze ist, die Altersspanne ist sehr groß und sehr weit. Mhm. Ich führe Kindertherapien durch, ich führe Therapien mit Jugendlichen durch, mit Erwachsenen, mit neurologischem Hintergrund, ohne neurologischen Hintergrund, mit anderen Erkrankungen, aber teilweise auch einfach nur zum Beispiel Lehrerinnen oder Erzieherinnen, die aufgrund von falschem Stimmgebrauch Stimmstörungen haben. Also das Feld ist wirklich, wirklich riesengroß, wo ich in der Logopädie arbeiten kann. Ich bin in meiner Praxis tätig, alleine. Leider, ich hatte für ein paar Jahre eine Angestellte. Das hat auch sehr gut getan. Wir waren zu zweit im Team und die hatte dann auch bestimmte Störungsfelder, die sie bearbeiten konnte und ich. Aber die ist der Liebe halber weggezogen. Nun bin ich allein. Es ist in meiner Region, wo ich lebe, wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der noch mit in die Praxis reinkommt. Also mache ich das jetzt erstmal alleine alles. Ich bin in der Praxis tätig, bin in Hausbesuchen tätig, fahre in Kliniken, fahre in Pflegeheime, bin in der in Tagesstationen und überall. Also auch da ist das Einsatzfeld ist wirklich wahnsinnig groß. Und das ist auch das, was mich so reizt an der ganzen Sache und was mir auch so einen Spaß macht, dass ich nicht in einem ganz eingeschränkten Feld arbeite, sondern dass ich auch wirklich im großen Feld arbeiten kann. Das ist das, was mir Spaß macht.
Ja, das hört sich unheimlich vielfältig an.
Ja, doch, das ist es auf jeden Fall.
Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du ganz speziell auch in der Palliativpflege tätig bist oder in dem Palliativbereich.
Ja.
Wie, jetzt hast du gerade gesagt, dass du in die Pflegeheime fährst und dass du Patienten bei dir hast in deiner Praxis. Wie genau sieht es aus? Wo ist da der Schwerpunkt? Also fährst du hauptsächlich hin und begleitest die Patienten dort oder die Menschen?
Eigentlich Menschen, die ich in der Palliativmedizin oder in dem Bereich versorge, da ist es meistens so, dass ich entweder in die Häuslichkeit fahre. Zum Beispiel hatte ich vor längerer Zeit einen ALS-Patienten, den ich aufgenommen habe, als das Therapieziel noch kurativ war, und habe ihn so lange begleitet, bis er dann in das Palliative reingerutscht ist, sage ich mal so, beziehungsweise da war es dann nachher so, dass er zu Hause betreut wurde und ich ihn bis zum Ende begleitet habe. Ich habe auch eine Chorea-Huntington-Patientin viele Jahre begleitet und dann auch, wo es nachher in die Palliativversorgung gewechselt ist sozusagen. Dann habe ich in den Pflegeheimen, wenn dort Patienten sind, fahre ich direkt in die Pflegeheime rein. Oder was auch noch ist, im Krankenhaus zum Beispiel auf bestimmten Stationen, wenn dort keine Logopädin vor Ort ist, dann fahre ich auch direkt in die Krankenhäuser. Und wir haben hier in Eckesin ein Hospiz und da bin ich auch reingefahren, dann in die Situation dann direkt. Also das dann wirklich nur mobil und unterwegs dann. Und je nachdem, wo der Patient betreut wird oder lebt, dort fahre ich dann hin, sozusagen. Mhm.
Ja? Und wie ist der Weg zu dir? Das sind jetzt die Bereiche in der Häuslichkeit, in der Klinik, in der Pflegeeinrichtung. Wie kommen die Menschen zu dir oder wie kommst du zu den Menschen?
Also in der Regel ist es so, dass die Patienten oder Angehörige kontaktieren mich, entweder direkt selbst durch Telefonate oder so, dass die dann von irgendwo meine Telefonnummer haben und mich direkt selbst kontaktieren. Oder wenn ich in Einrichtungen schon drin bin und da ergibt sich irgendwas, dass ich dann direkt vom Pflegepersonal angesprochen werde, guck mal, wir hätten da jemanden oder kannst du da mal drauf gucken und wäre das was für Logopädie oder so wie in den Fällen, wo ich die Patienten halt bis zum Schluss begleitet habe, da war es dann so, dass die zu mir gekommen sind in die Praxis, weil eben Therapiebedarf bestand. Und dann hat sich das nachher so gewandelt, dass ich dann eben weiter begleitet habe bis in die Häuslichkeit. Aber in der Regel ist es so, dass die Patienten an eine Logopädin herantreten, egal welches Störungsbild jetzt. Meistens ist es dann der Arzt, der es verordnet. Da muss immer ein Arzt sein, der eine Verordnung ausstellt. Und entweder es ist ein HNO-Arzt oder der Hausarzt oder ein Neurologe oder auch Onkologen. Die können auch alle logopädische Verordnungen ausschreiben. Und dann müssen die Angehörigen oder die Patienten selbst an mich herantreten und einen Termin vereinbaren sozusagen. Und dann startet die Behandlung. Ne? Mhm. Oder wie jetzt auch zum Beispiel mit dem Hospiz. Die kennen mich hier mittlerweile im Kreis auch, sodass dann auch die Schwestern mich direkt anrufen und fragen, hast du oder haben sie Zeit, in die Einrichtung zu kommen?
Und weil du sagst, dass das eine ärztliche Verordnung braucht, also das ist eine Kassenleistung, das bezahlen können die Patienten nicht selber bezahlen.
Nein, nein. Es ist eine Kassenleistung. Es ist bei den Privatpatienten ist es so, dass es ja in erster Linie auf Rechnung dann läuft, aber dann kann es ja bei den Krankenkassen eingereicht werden. Also in den meisten Fällen ist es eine Kassenleistung. Und ab einem gewissen, ab 18, glaube ich, ist es ja so, dass man dann zur Zuzahlung verpflichtet ist, sage ich mal so. Und dann bezahlst du am Rezept, bezahlst du 10% Zuzahlung, aber ansonsten zahlt das die Krankenkasse und übernimmt das auch die Krankenkasse, die logopädische Betreuung oder Versorgung.
Ja, das ist gut zu wissen. Ja, eine Frage, die ich mir stelle. Ihr habt Therapieziele. Es werden ja Therapiepläne geschrieben für die Patienten, von wo nach wo ihr sie begleiten wollt, was wollt ihr erreichen, wo sind die Defizite, worauf müssen wir schauen. Und dann unterscheidet sich das ja doch sehr, wenn das eine kurative Therapie ist, im Vergleich zur palliativen Therapie. Vielleicht magst du da einmal ein bisschen erzählen, wo liegt der Fokus und ja, wenn du Patienten hast, die kommen zu dir und die Behandlung ist kurativ und dann, das geht auf das Lebensende zu, was verändert sich da?
Also der kurative Aspekt ist ja die bestmögliche Wiederherstellung der Funktionen, der verloren gegangenen Körperfunktionen und die Heilung, sage ich mal so, die jetzt im Vordergrund steht. Und bei den Palliativen ist es so, dass da die Verbesserung oder der Erhalt der Lebensqualität absolut im Mittelpunkt steht. Das heißt, es sind wirklich andere Ziele, die man sich steckt. Man geht mit einer ganz anderen Herangehensweise an diese ganze Therapie heran. Und das musste ich auch erst lernen, dieses Umdenken. Ich bin dann am Anfang noch mit genau diesem Aspekt daran gegangen, okay, du willst was wiederherstellen, was jetzt eben aufgrund von neurologischen Erkrankungen oder aufgrund einer Krebsbehandlung jetzt nicht mehr funktioniert, du willst es wiederherstellen. Also richtig, wie die Therapeutin, die halt eben heilen oder verbessern möchte oder helfen möchte. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich umdenken konnte. Und bei den Palliativen ist es so, dass der Fokus, wie gesagt, auf der Lebensqualität des Patienten liegt. Mhm. Und noch viel, viel mehr als vielleicht in anderen Therapien auch auf dem Wunsch und auf dem Willen des Patienten. Mhm. Und das lenkt sich ganz doll dahin dann, dass wenn zum Beispiel bei einem Aphasie-Patienten, der eine Sprachstörung hat, da jetzt das Wiederherstellen der Sprache im Vordergrund liegt und Übungen gemacht werden, gezielte Sprechübungen und so weiter, dann ist es bei zum Beispiel einem palliativen Patienten, der sprachlich stark eingeschränkt ist, eher so, wie kann ich ihm helfen, auch andere Kommunikationswege zu finden? Welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn wir doch wissen, dass die Sprache sich nicht mehr erholen wird und dass die Sprache nicht mehr zurückkehren wird? Wie können wir ihm helfen oder wie kann ich ihm helfen, auf andere Art und Weise mit seinen Liebsten zu kommunizieren? Wie kann ich ihm helfen, mit den pflegenden Menschen zu kommunizieren, die um ihn herum sind, damit er seine Stimme nicht verliert? Mhm. Also seine Fähigkeit zu kommunizieren, ja, nicht verliert. Ne? Ja. Am Anfang hast du gesagt, das ist wirklich so, die Logopädie ist in der Palliativmedizin noch nicht ganz so etabliert. Also das ist im Vormarsch und es gibt auch immer mehr wirklich tolle Fachberichte dazu und auch schon Studien, will ich mal sagen. Aber es dauert noch irgendwie, bis wir Logopäden in die Palliativmedizin reinkommen, weil ganz häufig im ersten Moment ist so der Gedanke, ja, Logopäde, was will die denn jetzt noch bei einem Palliativpatienten? Ja, der braucht Bewegung und so weiter. Aber was will jetzt eine Logopädin machen? Sobald die Sprache eingeschränkt ist in irgendeiner Weise und das Schlucken in irgendeiner Weise eingeschränkt ist. Das sind Felder, die obliegen der Logopädie. Und dann ist es natürlich auch ratsam, eine Logopädin ins Team zu holen. Und wenn es gar nicht unbedingt um die ganz therapeutischen oder beziehungsweise die übenden Aspekte geht, aber auch die Beratung, die wir Logopäden in diese ganze Sache mit einbringen können, gerade was das Thema Schlucken anbelangt, ist auf dem Vormarsch, sage ich mal so, und sollte noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden. Wie gesagt, man muss sich die Ziele anders stecken, das ist ganz klar. Und es gibt bestimmt auch Logopäden, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit diesem doch sehr sensiblen Thema, weil wenn du dann doch jemanden begleitest und das wirklich bis zum Schluss machst und den schon lange vorher hattest, den Patienten, dann ist ja auch diese gewisse Art von Bindung dann da, ja, oder beziehungsweise so ein persönliches Verhältnis. Und da denn so mit umzugehen, ist auch am Anfang nicht so einfach. Aber es fiel mir auch am Anfang nicht so einfach. Aber ich habe dann bei mir gedacht, bleib einfach, ja, bleib da so, wie du bist, bleib da auch so authentisch, wie du bist. Und wenn ich dann eben auch mit den Angehörigen dann am Schluss auch geweint habe, wenn es dann zu Ende ging, ja, dann war das so. Dann überkam es mich da aber auch einfach und dann konnte ich das auch nicht regulieren, beziehungsweise wollte es auch nicht. Ich habe dem dann auch Freiraum gegeben. Und im Hospiz zum Beispiel, da habe ich jetzt auch zwei Patienten vor kurzem betreut. Die sind auch beide verstorben jetzt. Und da lag der Fokus nachher am Schluss auch nur noch auf der Wohlbefinden des Patienten. Mhm. Die konnten beide auch nicht mehr nicht mehr schlucken, die konnten keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Aber der Mundraum war trotzdem noch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und ich habe dann versucht, da ganz viel auf die Mundhygiene zu legen, weil wie wichtig ist es doch, dass man einen schönen, sauberen Mund hat, dass man einen guten Geschmack im Mund hat, dass man nicht riecht aus dem Mund oder dass man so einen Geschmack im Mund hat, der einem das unangenehm macht. Die Zahnpflege, die Zungenpflege, der Mundinnenraum, das Anfeuchten, sowas alles. Das sind alles dann Sachen, die in die logopädische Betreuung reinfallen. Oder auch, hatte ich auch schon einen Patienten, der konnte am Schluss nicht mehr sprechen, sich nicht mehr äußern. Dann haben wir mit Kommunikationstafeln. Die Angehörigen wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich aus meiner Praxis Kommunikationstafeln. Das waren ganz einfache Tafeln. Da waren dann eben nur 4 Bilder drauf oder 6 Bilder. Aber das waren die nötigsten Sachen, die in dem Moment ganz wichtig waren. Und er konnte durch Zeigen dann noch wieder kommunizieren mit seiner Frau. Und das war für beide, auch wenn es nur ein paar Tage noch gedauert hat, und dann ist er verstorben. Und das war für die beiden aber nochmal ein ganz doller Aufwind, weil sie nochmal wieder die Chance hatten, miteinander zu kommunizieren. Und solche Sachen halt. Und auch Beratungsgespräche mit den Angehörigen. Die fallen da rein. Das, ich kläre dann auf über Dinge, die eigentlich möglich sind. Viele wissen gar nicht, was man in Sachen Ernährung, was es da gibt, wie ich Flüssigkeiten andicken kann, um dem Patienten dann doch nochmal das Trinken schlückchenweise zu ermöglichen. In welcher Form ich die Nahrung anbieten kann, in welcher Kostform, breiig, püriert, was muss weggelassen werden, was kann genommen werden, was regt Speichelfluss an, was reduziert den Speichelfluss ein bisschen, wie kann ich das bakterielle Klima im Mund, wie kann ich das alles ein bisschen reduzieren und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die in so einem Beratungsgespräch auch mit den Angehörigen und auch mit dem Pflegepersonal dann reinfallen, weil da doch des Öfteren auch wirklich Wissenslücken sind und da ist unser Feld dann halt als Logopäden, ja.
Ja, und das ist auch für mich gerade nochmal ganz, ganz spannend zu hören. Ja, es waren genau die Fragen, die wir uns auch bei den Kindern ganz oft gestellt haben. Ne? Und gerade Kinder im Kinderhospiz, das ist ja nochmal ein bisschen anders organisiert und aufgebaut als ein Erwachsenenhospiz. Und die Kinder sind häufig über Jahre dort begleitet und sie sind trotzdem in der Palliativversorgung, auch wenn sie nicht 2 Tage vor ihrem Lebensende stehen oder 2 Wochen. Ne? Also sie waren wirklich teilweise Jahre bei uns. Und das, was du angesprochen hast, also die Kommunikation, das Essen und das Trinken, das Schlucken, das sind einfach Bereiche, die unheimlich viel Lebensqualität nehmen können und auf der anderen Seite dann eben auch wieder geben. Und das Pärchen, was du gerade angesprochen hast, auch wenn das dann 2 Tage ging, du sagtest, das waren nur noch 2 Tage oder nur noch wenige Tage. Was passiert, wenn man sich von seinem Leben verabschiedet? Da gehen einem nochmal so viele Gedanken durch den Kopf und dann möchte man so viel nochmal aussprechen und dem Partner vielleicht sagen oder dem Gegenüber sagen, dem das mitteilen. Und wenn ich das dann nicht mehr kann, dann glaube ich, empfinde ich, dass das ganz, ganz einschränkend ist in der Lebensqualität.
Ja,
ne?
ja denke ich auch.
Wir stehen so für die Bedürfnisorientierung in den letzten Tagen, Wochen, Jahren, dass es wirklich darum geht, das hast du vorhin auch angesprochen, was der Patient, der Bewohner, der Mensch eigentlich möchte und braucht. Und wenn er kommunizieren möchte, weil er sich mitteilen möchte, weil er was sagen möchte, was rausgeben möchte, dann ist es das, auf was du eingehen kannst. Und wenn er das nicht mehr möchte, dann ist das eben auch ein Bereich, den du rauslassen kannst, ne? Und Essen und Trinken ist einfach das riesengroße Thema am Lebensende. Wie viel braucht es noch? Wie viel darf es noch? Und dann sind ja doch häufig auch Patienten, die eingeschränkt sind durch ihre Erkrankung und gerne essen möchten. Und du kannst das ein Stück weit ermöglichen, beziehungsweise da auch zur Seite stehen. Und aber auch viele Patienten, die das zwar noch könnten, aber es nicht mehr wollen. Und da deine beratende Funktion in Richtung Pflegekräfte und in Richtung Angehörige. Ja, das finde ich ganz, ganz wertvoll, dass du das gerade sagst, dass dieser Bereich da ist. Und ich glaube, ähnlich wie die Palliativversorgung vielen Menschen noch unbekannt ist oder das, was wirklich dahinter steckt, das, was du jetzt erzählt hast, was dein Arbeitsfeld ist und umfasst, auch das ist, glaube ich, selbst vielen Fachkräften nicht wirklich bewusst, was du da alles mit reinbringen kannst.
Das spüre ich immer wieder, Also das ist das, was mir auch immer wieder begegnet zum Beispiel jetzt Pflegeheimen oder irgendwelchen Einrichtungen. Es ist wirklich so, dass dann Schwestern oder Pfleger teilweise dann wirklich sagen, was, das macht eine Logopädin alles? Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und deswegen liegt mir auch die Aufklärungsarbeit diesbezüglich so wahnsinnig am Herzen. Und dass gesehen wird, dass eben dieser Bereich mit der, ich muss nochmal auf die Mundhygiene zu sprechen kommen. Ich habe teilweise Patienten gesehen, da ist im Mundinnenraum, das möchte man sich gar nicht angucken und geschweige denn möchte man sich gar nicht in die Lage des Patienten versetzen, wie sich das anfühlen muss, wenn ein Mundinnenraum so aussieht, wenn eine Zunge schwerst belegt mit Pilz ist, weil eben zum Beispiel keine orale Nahrungsaufnahme mehr möglich ist. Es verändert sich ja alles im Mundraum. Mhm. Die Schleimhäute verändern sich und das ganze Klima im Mund verändert sich. Und es ist natürlich das Risiko, wenn dann vielleicht noch eine offene Mundhaltung dazu kommt, dann ist ein ganz hohes Risiko ja dafür, ein Pilzbefall und Entzündungen am Zahnfleisch. So. Der erste Aspekt, den ich dann immer sehe, ist, wie fühlt sich der Patient dabei? Kein Mensch kann sich wohlfühlen dabei, wenn er dicke Borken auf der Zunge hat, wenn es spannt, wenn es unangenehm ist, wenn es wehtut. Und da denke ich jetzt auch wieder an Paare und wenn ich da an dieses eine Pärchen zurückdenke, die waren noch relativ jung, die haben sich auch noch geküsst zwischendurch und wollten Zärtlichkeiten austauschen. Wenn dann dieser Mund, der gehört ja auch zu einem gewissen persönlichen Bereich, zu einer ganz persönlichen Atmosphäre. Und wenn ich als Mann da ganz ungepflegt bin oder ein Pilz, wie will ich mich dann meiner Frau, dann will ich der gar keinen Kuss mehr geben. Oder umgekehrt, manche Angehörige haben dann Hemmungen und denken dann oder empfinden so ein ganz, vielleicht auch so ein bisschen Ekel, wenn das dann so aussieht. Also Mundhygiene ist so wahnsinnig wichtig, weil, wie gesagt, der erste Aspekt, die persönliche Empfindung des Patienten oder des Bewohners und zweitens ganz hohes Risiko, dass die Bakterien in die falsche Röhre gelangen, in die unteren Atemwege gelangen, durch den Speichel, der dann zum Beispiel eben einfach runterfließt, der vielleicht dann auch noch aspiriert wird durch eine starke Schluckstörung. Das kann Entzündungen, das kann Lungenentzündungen und alles Mögliche verursachen. Das heißt, auch dieser hygienische Aspekt und das, was durch eine fehlende Mundhygiene auch im gesundheitlichen Zustand des Patienten noch passieren kann, das spielt auch eine ganz große Rolle. Ja? Und nicht nur, weil dann eben der Patient da vielleicht im Sterben liegt und nur noch ein paar Tage hat. Ja, deswegen will man ihm dann trotzdem nicht noch eine Lungenentzündung zumuten, weil nicht sauber, weil der Mundbereich nicht sauber ist, sage ich, und die Bakterien auf irgendeine Art und Weise dann noch in die unteren Atemwege rutschen konnten.
Was mir auch so wichtig ist zu transportieren, ist, dass die Palliativversorgung eine ganz lebensbejahende Versorgung und Begleitung ist und nicht vordergründig wir begleiten dich in den Tod. Also ja, wir begleiten dich auf diesem Weg, aber wir wollen dir so viel Lebensqualität wie möglich und so viel Wohlbefinden wie möglich schenken. Und dann sind eben genau diese Dinge, nehme ich nicht in Kauf, dass eine Lungenentzündung durch eine mangelnde Mundhygiene entsteht. Du hast die Pflegekräfte angesprochen, dass es da auch so im Bewusstsein ist, wie wichtig die Mundhygiene ist. Aber was ich sehe, dass die Frage nach den Möglichkeiten, also was kann ich eigentlich tun?
Ja, okay.
Und was löst es aus? Also nochmal andersrum, ne? Was löst es aus, wenn ich diese Mundpflege nicht mache, wenn da eine mangelnde Mundhygiene ist? Und dann die Frage nach, was kann ich eigentlich tun? Und weil es scheinbar ja so ein offensichtlicher, ich setze es wirklich in Anführungsstriche, ein leicht zu versorgender Bereich ist, trauen sich auch viele gar nicht nachzufragen. Und ich bin ja die examinierte Fachkraft. Muss ich jetzt eine Logopädin fragen, wie ich den Mund versorgen kann? Also da ist auch so eine gewisse Scham da, ne? Sich da zu zeigen. Und genau da sehe ich auch dieses Geschenk in den übergreifenden Fachbereichen, dass man sich da unterstützen kann. Und jeder von dem anderen noch was lernen kann und was mitnehmen kann. Und da habe ich auch immer wieder gemerkt und gesehen, wie viel Flexibilität euer Berufsfeld auch wirklich braucht. Weil dann komme ich zu einem Patienten und habe vielleicht meinen Plan von, wir machen heute eine Mundpflege oder wir gucken, was an Kommunikationsmöglichkeiten da ist, welche Wege wir finden können. Und dann kommst du rein und er fühlt sich nicht gut oder er fühlt sich besonders gut und hat gerade was ganz anderes vor. Da wieder die Bedürfnisorientierung. Und du musst dich jeden Tag eigentlich mit jedem Patienten sofort wieder neu einstellen und da unheimlich beweglich sein. Wie empfindest du das?
Auf jeden Fall, genauso wie du es beschreibst, genauso. Was die Schwierigkeit ist, dadurch, dass ich sehr doll eingespannt bin durch die Praxis, ist es leider nicht möglich, Patienten täglich aufzusuchen. Und so war das zum Beispiel so, die Patienten, die ich dann im Hospiz betreut habe, da habe ich es aber versucht, 2 bis 3 Mal die Woche hinzufahren. Mhm. Und es war wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, jeder Tag war anders. Mhm. Jeder Tag brachte was anderes mit sich. Und wenn ich dann wirklich den einen Tag da hingefahren bin mit der Idee im Kopf und gedacht habe, heute machen wir das nochmal. Er wollte dann, eine Patientin, der hatte so ein großes Bedürfnis danach, nochmal was zu schmecken, was zu essen. Er hat eine Magensonde gehabt, eine PEG. Und ihm hat das so gefehlt, was zu kauen, was zu schlucken. Und er hatte auch eine Trachealkanüle. Und dadurch war das alles sowieso, das ganze Schlucken war eingeschränkt. Und wir haben es dann einfach, Dinge, die ich zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, in einer kurativen Therapie niemals befürworten würde, haben wir dann zum Beispiel mit den Schwestern zusammen das Essen ein bisschen ermöglicht, mit dem Wissen, dass er eventuell ein bisschen was aspirieren könnte. Also das heißt, ich habe dann mit den Schwestern genau besprochen, was können wir jetzt geben, was keine Gefahr birgt oder kein so großes Risiko birgt. Da gibt es ja gewisse Nahrungsmittel, die dann eben von Vorteil sind, die sehr wässrig sind, die sind sowieso dann besser als milchig oder schleimige Produkte und so weiter. Und da hat sich dann vorher keiner so wirklich rangetraut und die Schwestern halt nicht, weil sie wussten, er hat eine PEG und vom Arzt war die Anordnung, keine orale Nahrungsaufnahme. Und dann haben wir uns einfach ein bisschen rangepirscht. Wir hatten dann sogar noch Kanülenwechsel und es waren einfach 3 oder 4 Tage voller Glückseligkeit, in denen er ein bisschen was essen konnte. Natürlich war es so, dass die Schwestern und ich mussten rundherum stehen, wir mussten immer in Alarmbereitschaft, das Absauggerät stand bereit, war schon an. Wir haben danach dann auch die Kanüle sofort gewechselt und es kam natürlich ein bisschen was aus dem Stoma raus und so weiter. Für ihn war es aber einfach nur ganz, ganz toll. Er hat sein Lieblingsessen, war dann auch noch an dem Tag und er hatte den Geschmack wieder im Mund. Mhm. Und darauf kam es an. Und dann war es aber auch wieder so, dann hatte ich mir noch mehr überlegt, habe gedacht, das können wir nochmal ausprobieren. Und das war da ein paar Tage später wieder hin und da hatte er das dann wieder abgelehnt. Da hat er dann gesagt, er will jetzt nicht mehr, das ist zu anstrengend. Der Kanülenwechsel war ihm dann zu anstrengend. Die Anstrengung beim Husten und so weiter. Das war dann so anstrengend, dass er es wieder abgelehnt hat. Aber die 4 Tage vorher, die hat er genossen. Und das war das Entscheidende dann an der Sache. Ne? Und dann haben wir uns wiederum dann eben um die Mundhygiene gekümmert. Und mit dem Sprechen hat soweit alles ganz gut geklappt. Aber so war es dann. Da kam ich freudestrahlend ins Zimmer. Na, wollen wir heute wieder und wollen wir? Und auch nein, ich möchte heute nicht. Gut, und dann bin ich darauf eingegangen und dann haben wir es gelassen. Aber das ist es halt, diese Flexibilität, die braucht man schon. Auf die muss man sich einstellen. Ne? Ja. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich versuche in den Therapien meine Fröhlichkeit, die ich eigentlich habe, bin eigentlich von Grund auf ein fröhlicher Mensch, das versuche ich beizubehalten. Und ich merke das manchmal auch, wenn ich dann in so eine Atmosphäre reinkomme und da so viel Sorge und Trauer dann ist. Oder beziehungsweise dieses, ich komme nur für eine Dreiviertelstunde, sage ich mal. Ich bin nicht den ganzen Tag da. Ich kriege die Atmosphäre nicht die ganze Zeit mit. Mhm. Komme natürlich dann mit einer ganz anderen Energie in den Raum. Und ich versuche das dann immer aufrecht zu erhalten und versuche das auch an die Patienten und an die Betroffenen, die Fröhlichkeit auch so ein bisschen abzugeben und versuche auch die Angehörigen nur für diesen kurzen Moment ein bisschen ins Boot zu holen. Und diese Gesichter dann auch ein ganz klein bisschen zu ändern kriegen, weil ich glaube, das ist für die Betroffenen auch so wahnsinnig wichtig, dass dann auch mal ein ganz kleines Lächeln da ist, egal wie blöd und traurig und die Situation gerade ist und man möchte am liebsten laut rumschreien wahrscheinlich, weil man sich so hilflos fühlt in dieser Situation, aber dieses Stück weit Fröhlichkeit.
Ja, und genau das ist es ja auch. Also den Mut zu haben, da reinzugehen und zu lächeln und fröhlich zu sein und leicht zu sein. Was nicht bedeutet, dass ich nicht aufnehme, wie die Situation in diesem Zimmer ist. Und was auch nicht bedeutet, dass ich die Lebenssituation nicht aufnehme. Ja. Und trotzdem darf Palliativversorgung, darf das Lebensende, darf das Begleiten auch eine gewisse Leichtigkeit haben und eine Fröhlichkeit haben. Und du hättest das wahrscheinlich auch, oder wirst es auch merken, wenn das nicht gewünscht ist oder wenn das gerade nicht passt. Und wenn das passt, ist das genauso Lebensqualität und genauso bedürfnisorientiert. Wer hat nicht das Bedürfnis, auch wenn er im Sterben liegt, Leichtigkeit zu empfinden und zu lachen? Richtig. Und jemanden an seiner Seite zu haben, der einem das ein Stück weit vorlebt, ne? Der das mit reinbringt und damit irgendwie auch erlaubt.
Ja, richtig, genau. Ja. Und wichtiger Punkt auch in Sachen bedürfnisorientiert ist auch der, hatte ich auch schon, dass ich dann wirklich auf die Bedürfnisse des Betroffenen oder des Patienten hören musste, der sowas wie jetzt logopädische Behandlung gar nicht wollte. Da war es dann so, dass es von den Angehörigen gewollt wurde. Mhm. Und was ich auch nachvollziehen kann, dieses Kämpfen bis zum Schluss für denjenigen oder auch versuchen, alles rauszuholen. Aber da muss man als Logopäde oder egal, als welche Therapeutin, muss man dann auch darauf achten, wenn der Patient das nicht will oder der Betroffene das nicht möchte, dann muss man sich dann auch leider über den Wunsch der Angehörigen hinwegsetzen und muss auf das hören, was der Patient gerne möchte. Und dann hatte ich es auch schon, dass ich dann eben eine Behandlung zwar gerne begonnen hätte, aber mir derjenige zu verstehen gegeben hat, er möchte es nicht. Und das war dann auch bedürfnisorientiert, dass ich dann die Behandlung eben nicht angefangen habe. Also sowas kommt dann auch immer noch mal rein. Sowas spielt dann auch immer noch mal eine Rolle. Ne? Da muss man versuchen, dann darauf einzugehen.
Ja, und dann können wir auch ein Stück weit in Brücken bauen, finde ich.
Ja.
Dass wir das selbst erkennen und sagen, ich stelle jetzt nicht meine Profession darüber und sage, du musst aber, oder ich empfinde, dass du jetzt das und das noch und du könntest doch und das würde doch, sondern nein, du möchtest das nicht. Ich sehe das und ich sehe den gegensätzlichen Wunsch deiner Zugehörigen und jetzt kann ich vielleicht auch ein Stück weit vermitteln, wo du vielleicht die Kraft nicht mehr zu hast.
Ja.
Hast du so eine Situation auch schon gehabt?
Ich hatte das einmal, dass da ging es einer Ehefrau so sehr um das Essen, um die Nahrungsaufnahme. Und sie hat es nicht verstanden, sie hat es nicht akzeptieren wollen, dass da diese Appetitlosigkeit, die letztendlich schon da war, und auch dieser Wunsch, einfach in Ruhe gelassen zu werden und eben nicht mehr essen zu wollen und nicht mehr sprechen zu wollen, die konnte das nicht so richtig akzeptieren und die hat sich einfach ganz fürchterliche Sorgen gemacht, weil sie dann immer wieder gesagt hat, jetzt isst er nicht mehr, jetzt trinkt er nicht mehr, wie soll er denn noch zu Kräften kommen? Und da habe ich dann auch eher oder weniger am Patienten gearbeitet, mehr an der Angehörigen oder an der oder mit der Frau gearbeitet und habe dann Aufklärungsgespräche geführt sozusagen oder beratende Funktionen übernommen, habe versucht zu erklären, dass es ganz normal ist, dass es in diese Phase nachher durchaus reinfällt, dass Appetitlosigkeit und kein Wunsch nach Nahrungsaufnahme mehr, dass das dazugehört, dass das leider der Krankheitsverlauf ist. Und dass das ein Punkt ist, den man dann, auch wenn man sich Sorgen macht, akzeptieren muss. Und dass man dann eben nicht dagegen ankämpft oder sich noch erbost oder erzürnt mit dem Liebsten, dem man ja sich eigentlich nur Sorgen macht, dann habe ich versucht, eben Alternativen anzubieten oder eben keine Hilfen oder habe dann eben versucht zu erklären, wenn es eben nicht um große Portionen geht und er keine großen Teller mehr essen möchte, dann bietet man ihm ganz, ganz kleine Sachen an. Aber ich habe halt gemerkt, es war auch eine älteres Paar, schon eine ältere Frau, das war so wahnsinnig schwer, das in den Kopf der Frau reinzukriegen. Mhm. Weil sie eben, wie gesagt, ihn eigentlich mit allem Guten noch versorgen wollte und nicht verstanden hat, warum er das nicht mehr angenommen hat. Also da war dann eher meine Funktion und meine Aufgabe, die der Beratenden, der Angehörigen und weniger die der Therapeutin des Patienten sozusagen. Also das, so eine Situation erlebe ich dann auch. Und dann habe ich ihr auch, das war dann auch so eine Situation, wo ich dann halt die Therapie am Patienten nicht durchgeführt habe und das dann in dem Sinne beendet habe. Ja. Und ich bin dann mit einem guten Gefühl da rausgegangen, weil ich dachte, doch auf gewisse Art und Weise habe ich ihr schon noch helfen können, weil sie dadurch noch viel mitgenommen hat oder rausgezerrt hat aus der Sache.
Ne? Ja. Ja, es ist eben nicht nur das Bedürfnis der Angehörigen, der Zugehörigen zu helfen und beizustehen und etwas zu tun, sondern auch das Bedürfnis für uns als Fachkräfte, ne? Egal aus welchem Fachbereich, wir wollen auch was tun. Und dann ist es an uns, eine Definition dafür zu finden oder eine Alternative zu dem, wieder in Anführungsstrichen, zu dem normalen Tun zu finden. Was kann ich denn noch, wenn ich das nicht mehr tun kann, was ich sonst habe? Und du hast vorhin so schön angesprochen, das hat mich sehr gefreut, das zu hören, dass du mitgeweint hast. und dass es dich so bewegt hat. Du bist nah an den Patienten dran, mal länger und mal kürzere Zeit. Und du erlebst, wie sie kämpfen um ihr Leben. Du erlebst, wie sie das loslassen oder auch nicht loslassen. Du erlebst, wie deine Therapie abgelehnt wird, weil das nicht mehr gewünscht ist. Wie gehst du damit um, mit dieser Nähe, mit deinen eigenen Emotionen da dran zu sein, das mitzuerleben, dich zu verabschieden? Was hast du da für einen Weg für dich gefunden?
Ob das ein richtiger Weg schon ist, das weiß ich nicht. Also ich kann mittlerweile besser damit umgehen. Es gab Phasen in meinem Leben, da wollte ich mit dem Thema Tod oder mit dem Abschied nämlich überhaupt nicht auseinandersetzen. Durch meine eigene Arbeit ist es aber so, dass ich mich immer mehr damit auseinandersetzen muss und so versuche, für mich eine Lösung zu finden. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, mein Lebensgefährte ist in der Palliativmedizin tätig, in der ambulanten Palliativmedizin. Er ist Teil eines SAPV-Teams und seit vielen Jahren schon. Und da findet bei uns natürlich auch immer reger Austausch zu Hause statt und dadurch kriege ich auch wahnsinnig viel mit. Manchmal beängstigend, manchmal aber auch so, dass wir uns sehr schön miteinander austauschen können. Und wenn mir dann etwas zu nah ans Herz rangeht, dass er mich dann versucht, so ein bisschen zu erden oder beziehungsweise mir einen anderen Blick auf die Dinge versucht zu geben. Und ich habe für mich festgelegt, dass ich versuche, authentisch zu bleiben. Und deswegen habe ich das gerade auch erzählt. Ich finde es nicht schlimm, wenn man als Therapeutin, wenn man einen Patienten lange betreut hat und man sich dann von den Angehörigen ja letztendlich auch verabschieden muss. Wenn der Patient verstorben ist, dann ist ja auch die Zeit mit den Angehörigen vorbei. Und da kann ich dann auch gar nicht anders, als da dann doch meinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Und dann weine ich, wie gesagt, auch. Und ich habe das auch, mir ist das auch schon während der Therapie passiert. Und im ersten Moment denkt man dann, war das jetzt richtig, so viele Gefühle zu zeigen? Aber es ist bisher gut. Also ich bin damit gut gefahren und ich finde das nicht schlimm und ich finde das gut so. Und ich denke dann, die Angehörigen sollen ruhig sehen, dass mich das auch ergreift. Natürlich, es ist ja auch ein Thema, was nun mal ergreifend ist. Da geht es nicht einfach nur um einen Schnupfen oder um Rückenschmerzen oder irgendwas, sondern es geht ja um das Abschiednehmen und diese ganze Sache, das ist emotional. Und ich brauche dann manchmal auch 1-2 Tage wirklich, um das aus dem Kopf wieder rauszukriegen, um runterzufahren, um das beiseite zu packen. Aber das gehört für mich dazu. Und ich versuche da aus jedem, auch irgendwo aus jedem Ereignis, was Positives rauszuziehen für mich, für meine Lebenserfahrung, für meine Einstellung zu manchen Dingen, für meinen Umgang auch mit weiteren Patienten, die da kommen. Das formt mich alles, muss ich immer wieder sagen. Und es ist ja so, dass es ja kein Hauptarbeitsteil ist. Also Palliativpatienten sind eher noch ein bisschen die Seltenheit, sage ich mal so. Also das, mein Hauptaufgabenfeld liegt ja bei den Kindern und bei den erwachsenen neurologischen Patienten. Und dann ist halt immer mal wieder eine palliative Versorgung dabei, aber es ist noch eher Seltenheit. Und von daher kann ich mich mit diesen individuellen Fällen immer sehr gut auseinandersetzen und kann auch im Nachhinein noch sehr schön auch nacharbeiten und nachwirken lassen, was da so passiert ist und was da vorgefallen ist. Aber diese Professionalität, die man da manchmal an den Tag legen sollte, ich kann nicht behaupten, dass ich sie immer habe. Also es ist schon so, dass mir das teilweise wirklich sehr, sehr nahe geht. Und ob das nur von Vorteil ist oder nicht, aber ist halt auch so meine Art letztendlich, berührt mich schon teilweise sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn Patienten dann nicht mehr wollen und ich vielleicht im ersten Moment auch ein ganz klein bisschen traurig darüber bin, dann, damit kann ich aber recht gut umgehen, muss ich sagen. Also ich kann das dann akzeptieren, ich kann das einsehen, dass es nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern einfach mit dem Zustand, in dem der Patient sich da gerade befindet. Und damit kann ich sehr gut um, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dieses auch für mich von einem Patienten Abschied nehmen, den ich vielleicht wirklich über Jahre lang betreut habe, also das ist schon auch sehr persönlich dann und einschneidend auch.
Ja, ja, da bin ich absolut bei dir, was die Professionalität und ich weiß nicht, ob man das nicht Professionalität nennen kann oder nicht, aber ja, authentisch zu sein, seine Gefühle zu zeigen. Eine Mama sagte mir auch mal, dass sie das als absolute Wertschätzung ihres Kindes und ihr gegenüber empfindet, zu sehen, dass auch wir traurig sind, dass wir nicht nur unseren Job machen, sondern dass es uns auch wirklich bewegt. Und gerade, also ich finde alle Pflegeberufe, Therapeutenberufe, da geht es nicht nur um die Professionalität. Natürlich brauche ich die und muss die mitbringen, aber wir sind halt Menschen damit drin. Und wir sind nicht stumpf und wir sind nicht gefühlskalt. Also es bewegt uns. Und das, was ich vor allen Dingen gerne an die Personen, die ich begleite oder auch an die Zugehörigen weitergebe, ist, dass ich es so unheimlich wichtig finde, dem Raum zu geben, einer Trauer Raum zu geben, einem Schmerz, einer Wut, das, was sich entwickelt, das, was mir begegnet auf dem Weg. Und ich und du und die Menschen, die da an der Versorgung beteiligt sind, wir sind ja genauso betroffen davon und genauso bewegt davon. Und ja, ich fand es jetzt auch ganz, ganz schön, dass du gesagt hast, dass du dem auch einfach Raum gibst, dass es ein paar Tage braucht, dass du nicht rausgehst und deinen Kittel irgendwo hinhängst und dann versuchst, es wegzumachen, sondern du nimmst dir bewusst die Zeit, denkst darüber nach und dann darf es auch wieder weiterziehen.
Richtig, genau. Also das ist der Weg, den ich auch versuche zu gehen, auf jeden Fall. Eine meiner Stärken in meinem therapeutischen Arbeit ist, glaube ich, mein Vermögen, mich in Patienten und auch in die Angehörigen reinzuversetzen und also empathisch zu handeln. Und so wie ich mich einfach wahnsinnig freuen kann, wenn eine Therapie erfolgreich ausgeht, so kann ich aber eben auch Trauer mitempfinden oder beziehungsweise andere Gefühle auch mitempfinden. Ich lasse das zu, beziehungsweise ich sträube mich auch nicht mehr dagegen. Weil das ist halt, man ist dann auch teilweise einfach in einem Zwiespalt und man denkt dann, wie viel lässt du jetzt an dich ran? Wie viel solltest du jetzt an dich ranlassen? Und jetzt reiß dich mal zusammen und denk nicht schon wieder drüber nach, aber doch, es ist halt so, bei manchen braucht es länger, bei anderen Patienten eben nicht so lang, aber das gehört halt dazu. Das gehört zu meiner Arbeit dazu und formt mich auch für meine weitere Arbeit oder beziehungsweise lässt mich umdenken teilweise oder anders an Dinge herangehen. Also ist schon ganz wichtig, auf jeden Fall.
Ja, es ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Gerne. War sehr angenehm. Eine schöne Gesprächssituation. Sehr angenehm.
In dieser Episode habt ihr erfahren, welchen Stellenwert die Logopädie in der palliativen Versorgung hat, was ihre Ziele sind, Kommunikation, Essen und Trinken am Lebensende und warum es in der Palliativversorgung so wichtig ist, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ihr konntet für euch etwas daraus mitnehmen. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Jessica erfahren möchtet, schaut in die Links in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr uns auch gern Fragen in den Kommentaren oder per E-Mail schicken. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert uns gern auf iTunes. So verpasst ihr keine der kommenden Folgen. Bis zum nächsten Lebensende.